NDR Info. Themen des Tages.
Es sieht düster aus in der deutschen Wirtschaft und deshalb will Wirtschaftsminister Habeck schnelle Maßnahmen, um die Industrie auch zu entlasten. Heute hat er sich mit Branchenvertretern getroffen, was nun auf diese Industriekonferenz auch folgen müsste. Darüber habe ich mit dem Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft gesprochen, der auch bei diesem Treffen dabei war. Die deutsche Industrie unter Druck, diesem Thema widmen wir uns gleich ausführlich. Außerdem richten wir den Blick in den Libanon und fragen, ob dort nun eine Waffenruhe kommt. Und die Memoiren von Ex-Kanzlerin Merkel, die sind nun da. Was steht drin und wie selbstkritisch blickt Merkel auf ihre Kanzlerschaft? Dazu später mehr hier in den Themen des Tages, heute mit Janine Albrecht. Schönen guten Tag. Wir beginnen mit unserem Top-Thema. In Berlin hat Robert Habeck heute mit Vertretern der Industrie zusammengesessen, auf der Suche nach Lösungen für die schwächelnde Wirtschaft. Hans-Joachim Viehweger hat das Treffen verfolgt.
Bestehende Unternehmen streichen Stellen und selbst Unternehmen, die mit staatlichen Geldern angelockt wurden, schieben ihre Investitionspläne erstmal auf die lange Bank. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist in Moll, stellt Wirtschaftsminister Robert Habeck fest.
Der Standort Deutschland, vor allem der industrielle Kern Deutschlands, steht unter Druck, unter dem Druck des Wandels.
Über die vergangenen 10, 15 Jahre sei zu wenig für die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland getan worden, so Habecks Analyse. Die eigene Regierungszeit nimmt der grünen Politiker dabei nicht aus.
Wir haben viel getan, aber häufig dann zu wenig und zu spät.
Industriepräsident Siegfried Russwurm beklagt vor allem, dass die Probleme der Wirtschaft von der Politik zu lange kleingeredet worden seien. Die Aussage von Kanzler Scholz, die Klage sei das Lied des Kaufmanns, hatte Wirtschaftsvertreter wie Russwurm empört.
Der Berg aufgetürmter Probleme ist groß, verschleppte strukturelle Probleme über viele Jahre. Es kommen aber auch ständig neue Belastungen dazu.
Ungeachtet mancher Kritik an der Ampel, in einem Punkt ist sich Russwurm mit Habeck völlig einig. In der Sorge vor einer monatelangen Hängepartie in der Wirtschaftspolitik. Schließlich dürfte es dauern, bis sich nach den Neuwahlen im Februar eine neue Regierung gebildet hat.
In einer Situation, in der Entscheidungen gegen Investitionen in Deutschland oder zumindest nicht für Investitionen in Deutschland jeden Tag und jede Woche getroffen werden. Also wir verlieren mindestens ein halbes Jahr in einem bereits abschüssigen Gelände.
Trotz des Scheiterns der Ampel müsse es jetzt kurzfristig zu Entlastungen der Unternehmen kommen. Zum Beispiel in Form staatlicher Subventionen für die Netzentgelte, die Teil der Stromkosten sind. Wirtschaftsminister Habeck hat das mehrfach vorgeschlagen, braucht dafür aber eine Mehrheit im Bundestag. Der grünen Politiker appelliert daher an CDU, CSU und FDP, einer Finanzierung über einen Nachtragshaushalt doch noch zuzustimmen. Dringenden Handlungsbedarf sieht auch IG Metall-Vize Jürgen Kerner. Vor allem, weil viele Unternehmen aktuell nur noch versuchten, ihre Kosten zu drücken.
Wenn wir zu den Unternehmen schauen, dann stellen wir fest, dass sie sich von der aktuellen Gestaltung des Wandels der Zukunft verabschieden. Sie versuchen, mit massivem Arbeitsplatzabbau und Druck auf Löhne und Gehälter über die Runden zu kommen und Margen kurzfristig zu sichern.
Dabei werde aber die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft verspielt, so die Warnung des Gewerkschafters. Derweil droht mit den jüngsten Ankündigungen von Donald Trump neues Ungemach. Trump hat Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada angekündigt, obwohl es sich um eine Freihandelszone mit den USA handelt. Wenn Regeln für den internationalen Handel so brüchig seien, müsse sich Europa gemeinsam aufstellen, betont Robert Habeck.
Wir können ja nicht zusehen, wie alle ihre Märkte dicht machen. Nur Europa hält seine Märkte immer schön treu, man muss fast sagen treu doof, offen zulasten der Unternehmen und der Arbeitsplätze.
Was das genau bedeutet, lässt der Wirtschaftsminister allerdings offen.
Und bei der Industriekonferenz war auch der Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularik, dabei. Und ich habe ihn gefragt, wie er dort die Gespräche wahrgenommen hat und unter welchem Druck sie auch stattgefunden haben.
Das war alles in allem doch ein spannender Tag. Man merkt natürlich, dass die Situation in der deutschen Wirtschaft und der deutschen Industrie sehr angespannt ist. Aber es gab durchaus auch den Willen, nach konstruktiven Lösungen zu suchen. Insbesondere, glaube ich, große Übereinstimmung, dass wenn wir unser Land in Richtung Elektrizität ganz stark ausrichten wollen, dass wir einen günstigeren Strompreis brauchen und die steuerlichen und Abgabenlasten, die darauf liegen, Netzentgelte etc. reduzieren müssen, damit es für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver wird, etwa auf Wärmepumpen und Elektroautos umzustellen.
Wirtschaftsminister Habeck, der hat ja heute in Berlin gesagt, Deutschland und die EU, die müssten ihre Hausaufgaben machen, größer denken. Welche Hausaufgaben würden Sie denn Deutschland aufgeben?
Sehen Sie, wir sind in einer Weltwirtschaft, die nicht ganz so ist, wie wir sie gern hätten, aber wir können uns das auch nicht aussuchen. Da gibt es jetzt zwei Gorillas, die USA und China, die beide nicht mehr nach den Regeln spielen, die wir eigentlich verabredet hatten für den Welthandel. Und Europa sitzt da gewisserweise zwischen den Stühlen und muss überlegen, wie man damit umgeht. Und das ist für Deutschland eine ganz besondere Herausforderung. Überlegen Sie nur mal, was in den letzten Wochen und Monaten so alles passiert ist. Also wir haben die Autoindustrie in der Krise, die nimmt man sozusagen dem deutschen Wirtschaftsmodell ein bisschen weg. Wir haben Fragezeichen über der Sicherheitspolitik und der NATO, ein weiterer Grundpfeiler der Wirtschaft der Bundesrepublik, der ein bisschen ins Wanken geraten ist. Und jetzt auch noch die offene Weltwirtschaft, in die wir für 40, 50 Jahre hinein exportieren konnten. Also es ist klar, dass da große Aufgaben auf uns zukommen und dass wir halt nur bedingt dafür gerüstet sind. Insofern wir das überhaupt als einzelnes Land überhaupt noch können. Ganz wichtig ist, dass wir nur auf Augenhöhe mitspielen, wenn wir als Europäer da zusammenstehen und uns nicht auseinander dividieren lassen.
Das alles ist ja heute da auch in Berlin angesprochen worden. Das ist aber nicht das erste Treffen von Industrie und Politik, zu dem da geladen wurde. Was bringen diese Gipfeltreffen oder noch konkreter, was muss denn jetzt auch folgen?
Also es gibt Dinge, wir brauchen ganz weitgehende angebotsseitige Reformen. Das heißt, wir müssen viele Dinge in Deutschland einfach einfacher machen, sodass wir schneller und besser produzieren können. Dazu gehört, dass wir sicherlich mehr und länger arbeiten müssen. Wir müssen, sonst laufen wir auf eine Situation zu, in der wir immer weniger Arbeitskräfte haben. Also wir müssen, vielleicht muss man auch mal von der 35 Stunden wieder auf 40 Stunden gehen. Wir werden länger arbeiten müssen. Wir müssen entbürokratisieren und deregulieren. Das ist, glaube ich, ganz klar. Wir sind einfach zu langsam, wir sind nicht agil genug. Die ganzen Schritte dauern zu lange. Denken Sie an die Infrastruktur. Da brauchen wir teilweise Jahrzehnte, um eine Brücke zu bauen. Also da muss der Staat auch leistungsfähiger werden. Und wir müssen uns einfach aus diesem selbstgesetzten Regeldickicht, das wir haben, befreien, auch mit Digitalisierung etc. im öffentlichen Dienst. Also das sind die beiden Sachen, die kosten kaum Geld. Und die können aber einen Wachstumsschub bringen, einfach weil wir so viel unnötige Sachen, gerade wenn es um Bürokratie und Regulierung geht, vielleicht gar nicht mehr machen. Und die Leute dann sinnvolle Sachen auch machen können. Dann wird es aber auch Sachen geben, angebotsseitig, die werden Geld kosten. Dazu gehört die Infrastruktur, dazu gehört die Energietransformation. Wir müssen ein zweites Stromnetz bauen. Das ist einfach die Notwendigkeit, die wir haben, wenn wir in Richtung Null Emissionen gehen wollen in den nächsten 20, 30 Jahren. Und wir müssen in Bildung und Digitalisierung investieren. Und ganz wichtig, letzter Punkt, der mir auch ganz besonders am Herzen liegt, wir müssen in unsere Sicherheit und unsere Verteidigung investieren. Das sind alles Dinge, die unser Land moderner, technologisch fortschrittlicher und auch sicherer machen. Und die werden Geld kosten und die werden, und das ist, glaube ich, auch allen klar in der Politik, die werden wir nicht kurzfristig über Streichungen im Bundeshaushalt an anderer Stelle vollumfänglich tragen können. Also wir werden nach der Bundestagswahl entweder in großem Umfang neue Sondervermögen für diese Spezialaufgaben brauchen, um da Kredite aufzunehmen und Anreize für Unternehmen zu geben, um zu investieren und teilweise selber durch den Staat auch diese Infrastruktur herzustellen. Oder wir müssen uns darauf einigen, dass wir die Schuldenbremse für Investitionen, gerade in Sicherheit und Verteidigung, aber vielleicht auch in anderen Fragen ein Stück weit öffnen, sodass wir da zukunftsfähig werden. Denn am Ende ist niemand damit gedient, wenn wir unseren Kindern zwar keine Schulden, aber auch ein nicht mehr wettbewerbsfähiges und technologisch rückständiges Land überlassen.
Und das sagt Moritz Scholarek, der Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Seine Ideen also, um die Wirtschaft hier auch wieder anzukurbeln. Unser Korrespondent Philipp Eckstein findet, vor allem sei Zusammenarbeit nötig.
NDR Info. Die Meinung.
Die Verunsicherung ist groß. Viele Menschen sorgen sich um ihren Job. Die Politik muss jetzt reagieren. In der Pflicht sind die Bundesregierung und die Opposition. Sie sollten jetzt zusammenarbeiten. Auf die Zeit nach der Bundestagswahl zu warten, das wäre ein Fehler. Und ja, die Ampelkoalition ist gescheitert. Ja, die Ampelkoalition hätte früher mehr tun sollen und müssen, um die Wirtschaft in Deutschland zu stärken. Der Blick zurück ist okay, auch die Kritik, aber das hilft jetzt gerade nicht weiter. Ganz konkret liegt eine Maßnahme auf dem Tisch, von der viele Betriebe profitieren würden, nämlich ein großer staatlicher Zuschuss zu den sogenannten Netzentgelten. Wenn der kommt, macht sich das sofort beim Strompreis bemerkbar. Und es sind ja gerade die hohen Energiekosten, die vielen Unternehmen in Deutschland Probleme machen. Ein möglicher Weg: im Rahmen der Schuldenbremse dürfte Deutschland noch im laufenden Jahr mehrere Milliarden Euro zusätzliche Schulden machen. Und zwar, weil es der Wirtschaft schlecht geht. Aber das geht nur, wenn der Bundestag zustimmt. SPD und Grüne haben keine eigene Mehrheit mehr. Es geht also nur, wenn CDU, CSU oder die FDP mitmachen. Appelle an die beiden Fraktionen gab es genug. Jetzt wäre es an der Zeit, dass Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck, CDU-Chef Friedrich Merz und FDP-Chef Christian Lindner zu Gesprächen einladen. Ja, mitten im Wahlkampf ist das schwierig. Und ja, alle werden sich da ziemlich zusammenreißen müssen. Aber eine Einigung ist notwendig, um Jobs zu sichern und zu verhindern, dass noch mehr Betriebe Investitionen aufschieben. Und auch die nächste Bundesregierung wird davon profitieren, wenn jetzt die möglichen finanziellen Spielräume genutzt werden. Also bitte einmal kurz Wahlkampfpause machen, die Strompreise gemeinsam senken und danach können und sollten alle Parteien gerne weiter darüber streiten, welche Wirtschaftspolitik es in Zukunft geben soll.
Soweit die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein. Und bei all den Problemen im Land, in der Wirtschaft, wie gerade beleuchtet, oder den anstehenden Neuwahlen, die uns hier in den Themen des Tages auch immer wieder beschäftigen, kommt der Blick ins Ausland da manchmal zu kurz. Jetzt wollen wir aber nach Nahost schauen. In diesen Minuten berät in Israel das Sicherheitskabinett über eine mögliche Waffenruhe für den Libanon. Jan-Christoph Kitzler berichtet, welche Kritik es an einer Waffenruhe gibt.
Ein Waffenstillstand sieht anders aus. Während Israels Luftwaffe weiter vorrückt und weitere Gebäude in der libanesischen Hauptstadt Beirut zerstört hat, sind auch heute wieder Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden. Eine traf ein Haus in Kiryat Shmona an der Grenze. Der Ort ist eine Geisterstadt. Doch Berichten über einen unmittelbar bevorstehenden Waffenstillstand trauen die Menschen, die hier einmal gelebt haben, nicht. Tamar Zadok sagte dem Fernsehsender Channel 12: Wir sind sehr wütend. Ich bin wütend auf die Regierung, wütend auf den, der an ihrer Spitze steht. Sie benehmen sich wie eine kriminelle Bande. Sie fragen uns nicht einmal nach unserer Meinung. Ein Jahr und zwei Monate waren wir nicht mehr in unseren Häusern. Wir, unsere Kinder und die Alten mussten durch so viele Krisen. Die Stadt ist zerstört, die Infrastruktur ist zerstört. Auf unsere Schulen und Kindergärten gab es direkte Einschläge. Wohin genau sollen unsere Kinder zurückkehren? Und doch sind die israelischen Berichte sehr konkret. Benjamin Netanyahu habe dem Plan prinzipiell zugestimmt. Das Sicherheitskabinett werde ihn beschließen, heißt es aus Regierungskreisen. US-Präsident Biden und Frankreichs Staatspräsident Macron wollen den Waffenstillstand verkünden. Er soll zunächst 60 Tage dauern. Israels Truppen sollen sich in der Zeit aus dem Libanon zurückziehen, ebenso die Hisbollah aus dem Süden. Libanesische Truppen sollen zusammen mit UN-Truppen dort für Sicherheit sorgen. Ein Komitee aus 5 Staaten mit deutscher Beteiligung und unter Führung der USA soll die Waffenruhe überwachen. Eine entmilitarisierte Zone im Süden des Libanon ist der Kern der UN-Resolution 1701 aus dem Jahr 2006, die nie richtig durchgesetzt wurde. Auch deshalb findet Amos Yadlin, der ehemalige Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, die Pläne gut. Das ist ein gutes Abkommen. Es löst nicht alle Probleme, aber es bietet eine gute Basis, denn es basiert auf der Resolution 1701. Alle wissen, dass die Resolution 1701 nicht so durchgesetzt wurde, wie es hätte sein müssen. Weder die libanesische Armee noch UNIFIL haben dafür gesorgt. Wir vertrauen ihnen daher nicht und ich hoffe, dass der Staat Israel sein Verständnis der Sicherheit geändert hat. Doch es gibt auch die Hardliner in Israel, die vom totalen Sieg über die Hisbollah sprechen, die seit dem Beginn des Gaza-Kriegs Israel mit Drohnen und Raketen beschießt. Itamar Ben Gvir, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, verlangt, dass der Krieg, der im Libanon schon tausende Todesopfer gefordert und hunderttausende Menschen vertrieben hat, nicht aufhört. Er sagte bei der Sitzung seiner Fraktion in der Knesset: Das Abkommen, das mit der Hisbollah geschlossen werden soll, ist ein historischer Fehler des Staates Israel. Wir sind in einer Phase, in der der Hisbollah der Sauerstoff ausgeht, in der sie geschlagen werden kann. Ich richte mich an den Premierminister: Wir stoppen nicht. Das habe ich Ihnen auch mit Bezug auf den Gazastreifen gesagt. Und ich sage es Ihnen auch jetzt, begehen Sie nicht den Fehler. Man macht so lange weiter, bis der Feind zerschlagen ist. Es muss ein totaler Sieg her. Gleichzeitig haben Ben-Gvir und andere signalisiert, dass durch einen Waffenstillstand im Libanon Benjamin Netanyahus Regierungskoalition wohl nicht in Gefahr ist. Ob ein Waffenstillstand die rund 60.000 Evakuierten zurück in ihre Häuser bringt, was immerhin eines der Kriegsziele ist, David Azulay, der Bürgermeister von Mitula, einer kleinen israelischen Gemeinde, glaubt das nicht. Für die Bewohner des Nordens und die Bürger Israels ist dieses Abkommen eine Kapitulation gegenüber der Hisbollah. Ich möchte alle daran erinnern, dass wir es hier mit einer rechtsradikalen Regierung zu tun haben. Und jetzt schließt sie mit der Hisbollah, dem Arm des Iran, ein Abkommen. In den vergangenen 15 Jahren hat sich der Premierminister gegen die iranische Bedrohung aufgebaut. Und jetzt, wo es gilt, diese iranische Bedrohung zu bekämpfen, kapitulieren wir. Die Bedrohung ist noch immer da. Sollte der Waffenstillstand verkündet werden, hängt alles davon ab, ob er eingehalten wird. Israel hat sich offenbar das Recht ausbedungen, im Falle einer Bedrohung wieder militärisch einzugreifen. Eine erneute Eskalation ist also nicht ausgeschlossen.
Und jetzt in den Themen des Tages noch zu einem Buch, über das nicht erst seit heute viel geredet wird, das aber nun heute Abend vorgestellt wird. Es geht um die Memoiren von Angela Merkel, die nun seit heute in den Buchläden liegen. Und ich habe das Buch zwar noch nicht gekauft, bin aber gespannt, wie die frühere Kanzlerin auf ihr Leben, ihr politisches Werk zurückblickt. Freiheit heißt es, hat mehr als 700 Seiten und unser Korrespondent in Berlin, Georg Schwarte, der hat das Buch schon gelesen. Heute Abend um 19 Uhr, ja, da wird es dann offiziell nochmal von Angela Merkel im Deutschen Theater vorgestellt, das sie ja gemeinsam mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann verfasst hat. Georg Schwarte ist jetzt live am Telefon in der Leitung, wir haben ihn gerade schon gehört. Was erwarten Sie da jetzt heute Abend auch für einen Auftritt von der Ex-Kanzlerin?
Naja, es wird ein hoffentlich deutlich unterhaltsamerer Auftritt, als das Buch unterhaltsam ist. Sie hat ja ihren ganz eigenen Charme, diese Kanzlerin. Auch ihren eigenen trockenen Witz, den werden wir heute Abend vermutlich im Theater erleben, im Gespräch mit Anne Will. Im Buch, da hat sie sich große Mühe gegeben, diesen Charme und auch diesen Witz zu verbergen.
Tja, was beleuchtet denn Merkel dann da? Es ist ja ihr Leben von der Geburt bis zum Ausscheiden aus dem Amt. Wir werden jetzt nicht das ganze Buch besprechen können, aber was sind denn da vielleicht die spannendsten Einblicke, auch wenn Sie da ja jetzt schon so ein bisschen durchblicken lassen haben, dass es vielleicht gar nicht so spannend ist?
Ja, am spannendsten ist tatsächlich, glaube ich, die Zeit in der DDR. Ihre Jugend, wie sie aufwuchs, unter welchen Umständen sie aufwuchs, das wird für viele neu sein. Viele eigene kleine Begebenheiten sind da sicher interessant. Der Rest ist, sagen wir, chronologische Nacherzählung. Wer hoffte, dass da eine Klammer aufgemacht wird, dass man einen Blick hinter die Kulissen bekommt, dass sie erzählt, wie ticken denn die Leute wirklich, dass man erfährt, wie beispielsweise Olaf Scholz als Vizekanzler mit ihr zusammengearbeitet hat, was sie über ihn denkt, was sie über Christian Lindner denkt, über Putin, über Trump, da bleibt sie dann doch vieles schuldig, da ist es eher Nacherzählung, aber sie hat durchaus interessante Passagen in diesem Buch. Sie schreibt zum Beispiel einmal über die Sprache der Politikerin, dass ihr jetzt als Altpolitikerin auffällt, wenn sie die aktuellen Politiker im Fernsehen sieht, was für Phrasen die benutzen. Auch ich habe immer solche Phrasen benutzt. Wie schrecklich, schreibt sie da und empfiehlt jungen Politikerinnen heute, beantwortet konkrete Fragen konkret. Ein Tipp einer Altkanzlerin. Und ja, die Sorge über die Freiheit, der große Titel dieses Buches, das ist auch rauszuhören in der letzten Passage. Freiheit braucht demokratische Bedingungen, schreibt sie da. Wenn wir Freiheit und in Freiheit leben wollen, dann müssen wir unsere Demokratie im Inneren und nach außen gegen die verteidigen, die sie bedrohen. Und mit dieser Freiheit, da hört sie auch auf in ihrem letzten Satz, erinnert an ihr Büro, an ihr Altkanzlerinnenbüro, in dem sie jetzt sitzt und sagt, da saß die frühere Volksbildungsministerin der DDR, Margot Honecker, auch mal drin. Und sie hat nicht verhindern können, dass ich trotz ihrer Bildungspolitik meinen Weg in die Freiheit gefunden hat.
Ja, seit Merkel sich ja aus der Politik zurückgezogen hat, hat sie bislang nur wenige Interviews gegeben, sich auch kaum eigentlich zu aktueller Politik geäußert, hat auch mal gesagt, dass sie das auch gar nicht unbedingt möchte. Jetzt aber in dem Buch, da gibt es dann schon auch Stellen zur Schuldenbremse, die ja während ihrer Kanzlerschaft auch ins Grundgesetz geworden ist und auch zur Atomkraft. Hat denn diese Stimme von Merkel da in Berlin noch Gewicht?
Sie hat Gewicht und sie wird gehört werden und nicht von allen begeistert aufgenommen, zumindest in der eigenen Partei. SPD und Grüne durften jubeln und zustimmen. Sie hat ja gesagt, diese Schuldenbremse, die ist wichtig als Idee, aber sie müsste reformiert werden, damit die Aufnahme höherer Schulden für Zukunftsinvestitionen möglich wird. Das ist Linie des Kanzlerkandidaten der SPD, nicht des eigenen Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz. Der ist nämlich ganz und gar dagegen. Der wird das nicht gerne gehört haben. Und wenn sie sozusagen sozusagen ihn damit beeinflussen wollte, sie wird das Gegenteil erreichen, dann wird er vermutlich sagen, jetzt erst recht nicht, denn die beiden haben, wissen wir, nicht das allerbeste Verhältnis.
Soweit schon mal ein Einblick in das Merkel-Buch, die Memoirenfreiheit heißt das. Unser Korrespondent Georg Schwarte hat es gelesen und auch der Journalist und Publizist Eckart Lohse hat bestimmt schon sich durch die Merkel-Memoiren geblättert. Er hat die frühere Kanzlerin viele Jahre als politischer Korrespondent für die Frankfurter Allgemeine Zeitung begleitet, auch selber ein Buch über ihre Kanzlerschaft geschrieben. Und ich habe ihn gefragt, ob er in den nun heute erschienenen Memoiren etwas Neues über Angela Merkel erfahren hat.
Ja, also es wäre vermessen zu sagen, da steht gar nichts Neues drin. Aber die Frage ist ja, sind bei den großen Linien, bei den großen Themen, Neuausrichtungen, hat sie einen anderen Blick auf ihre Russlandpolitik, hat sie einen anderen Blick auf ihre Energiepolitik oder so. Und da habe ich in der Tat eher eine Bestätigung des Kurses gefunden und keine Neuausrichtung, dass da natürlich kleine Details drin sind, zum Beispiel zu den handwerklichen Fähigkeiten ihres ersten Ehemanns Ulrich Merkel, fand ich ganz interessant, aber das nur am Rande. Was ich wirklich in der Intensität neu finde, ist die unglaubliche Rolle, die Frau Baumann, mit der sie das Buch ja zusammengeschrieben hat, also ihre Büroleiterin und Vertraute, gespielt hat. Man merkt das eigentlich, das durchgängig durch das Buch von dem Moment an, wo sie 1992 mit Beate Baumann zusammenkam, war sie die enge Beraterin und das wird in dem Buch sehr, sehr deutlich dokumentiert. Ich ging zu Beate Baumann, ich war im Büro von Beate Baumann, wir trafen uns im Aufzug, ich fragte sie hierzu, ich fragte sie dazu. Also das ist für mich, nicht, dass ich jetzt überrascht wäre, dass es Frau Baumann gibt und dass sie eine wichtige Rolle hat, aber wenn man es durchliest oder längere Strecken liest, denkt man, Donnerwetter, es war doch sehr, sehr, ein sehr, sehr wichtiges, enges Verhältnis. Frau Baumann hat letztendlich, muss man natürlich sagen, dadurch auch erheblich beigetragen zur Meinungsfindung von Angela Merkel oder aber das Land mitregiert.
Sie haben sich ja in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, natürlich auch sehr kritisch mit der Kanzlerin ihrer Kanzlerschaft auseinandergesetzt, sehen bei Merkels Politik auch in vielen Feldern Fehler. Oder dass sie da auch gescheitert ist. Sie haben gerade gesagt, Sie haben jetzt in dem Buch, das Merkel nun selber vorgelegt hat, keine Neuausrichtung in einigen Bereichen gesehen. Man könnte ja auch sagen, Selbstkritik. Wie schätzen Sie Merkels Selbstkritik ein?
Da hält sie es ja, hat sie auch schon Interviews gesagt, die sie nach ihrer Kanzlerschaft gegeben hat, so dass sie sagt, nee, man muss das immer aus der Zeit heraus sehen. Und insofern bleibe ich bei meinen großen Linien. Also Selbstkritik ist nicht ihre Lieblingsdisziplin, zeigt sich auch hier in dem Buch. Also sie hat ja auch schon jetzt ein Spiegel-Interview gegeben, wo sie dann gesagt hat, nee, Nord Stream 2, das war schon richtig, das zu bauen. Die Deutschen wollten billiges Gas haben. Also da bleibt sie sich treu. Insofern kann man sagen, Selbstkritik ist so nicht ihre bevorzugte Übung, auch in dem Buch nicht. Und ich habe eben also versucht, in meinem Buch eigentlich auch, was sie selber sagt, aus der Situation heraus etwas darzustellen, schon die Zwänge beschrieben, in denen sie sich befand, mit Koalitionspartnern, mit äußeren Umständen, mit Weltkrisen, europäischen Krisen. Aber immer die Frage gestellt hätte, jemand, der eine solche Macht hat wie Frau Merkel, nicht doch an bestimmten Punkten sagen müssen, ja, stimmt, die Zwänge sind groß und trotzdem entscheide ich anders, weil ich andere Überzeugungen habe. Das ist dann eher mein Ansatz und sie sagt, nee, das waren die Zwänge und den habe ich nicht gebeugt.
Selbstkritik also eher nicht. Ist das für Sie dann ein Buch, mit dem Merkel sich versucht zu rechtfertigen, vielleicht dann auch ein besseres Bild von ihrer Kanzlerschaft zu schaffen?
Also sie sagt ja, dass sie eigentlich lange Zeit sich nicht habe vorstellen können, so ein Buch zu schreiben. Dann hat sie es doch getan. Angeblich war es die Flüchtlingskrise, die sie dazu motiviert hat. Da hat ihr Ruf natürlich sehr gelitten. Vermutlich hat sie dann gesagt, gut, jetzt müssen wir das nochmal gerade rücken, so wie wir es gesehen haben, was unsere Motive waren. Im Grunde genommen das, wo man sagt, ja, so hast du es uns ja auch damals erklärt. Das haben wir jetzt nochmal schriftlich. Das ist natürlich auch für ein breiteres Publikum, das ihr nicht jeden Tag zugehört hat, so wie Journalisten das hier in Berlin tun. Aber ich glaube, Politiker, die ihre Erinnerungen schreiben, noch dazu so schnell, die wollen natürlich Einfluss nehmen auf das Bild, was von ihnen bleibt. Ich finde das eine sehr kurze Zeit, die sie gehabt hat, jetzt knapp 3 Jahre nach nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft schon so ein 740-Seiten-Buch vorzulegen. Das war schnell. Also ganz offensichtlich will sie nochmal für die Nachwelt sagen, das waren meine Argumente und das waren meine Motive. Und da will sie dann einen Flock einschlagen. Sie hätte es ja auch in 5 Jahren machen können oder in 6, dann hätte sie vielleicht mehr Ruhe gehabt. Aber es sollte jetzt sein.
Und das sagt der Journalist Eckart Lohse von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und damit enden unsere Themen des Tages, die Sie wie gewohnt natürlich auch als Podcast hören können und die Sie unter anderem in der NDR Info App finden.